Wir sind Teil seiner Geschichte. Dieser Gedanke bewegt mich, motiviert mich immer wieder. Und auch dieser Gedanke, dass die Geschichte schon vor mir war und noch nach mir weitergehen wird. Dass ich durch meine Handlung diese Geschichte prägen, aber niemals beenden kann. Weil es nur einen gibt, der das Schlusswort spricht. Das ist die Geschichte der Gemeinde. Und das war auch Hauptthema der letzten Predigt. Und ich wollte euch nochmal hineinnehmen in diese Reihe. Warum Gemeinde? Weil Gemeinde Teil der Geschichte Gottes ist. Ein zentraler Teil. Und im Grunde der Schlussakkord dieses gewaltigen Planes, der irgendwann mal enden wird, wenn kein Tod, kein Leid mehr sein wird, sondern Gott alles in allem. Und ich lade euch ein, euch auch auf die heutige Predigt einzulassen. Wenn wir letzte Woche darüber gesprochen haben, warum Gemeinde? Weil wir dem Lob der Herrlichkeit dienen. Denn Gemeinde wird in Gottes Plan für die Menschheit eingewoben. Gott nutzt die Gemeinde, um seinen Plan zur Vollendung zu bringen. Und dort, wo sie sich ihm hingibt und ihn regieren lässt, entsteht ein Vorgeschmack auf die himmlische Herrlichkeit. Dafür Gemeinde. Das war so der Hauptpunkt beim letzten Mal. Also wenn ihr nichts mitnehmt, nehmt diesen Satz mit. Dass wir eingewoben sind und durch unser Leben zum Lob der Herrlichkeit Gottes beitragen können. Heute, warum Gemeinde? Gemeinde ist Gottes Werk, Gottes Schöpfung und unser Beitrag. Wir werden diesen Plan Gottes nochmal näher anschauen. Das macht Paulus in dem Epheserbrief, in dem wir uns aufgehalten haben, auch das letzte Mal auch. Er schaut zunächst einmal auf das große Ganze und sagt, das ist der Plan Gottes, dafür ist Gemeinde da. Und im zweiten Kapitel entfaltet er das Ganze, was Gemeinde ist und wie Gemeinde entstanden ist, wofür Gemeinde entstanden ist. Und er bezeichnet Gemeinde als Schöpfung Gottes, also als etwas, was Gott gemacht hat. Nicht etwas, was Menschen sich ausgedacht hatten, ein Projekt, das sie mal gestartet haben, sondern dass es eine Schöpfung Gottes ist, aber bei dem der Mensch einen Beitrag, also etwas beitragen kann, hinzufügen kann durch sein Wirken, durch seine Akzeptanz und sein Mitgehen. Und wir werden heute unser erstes Spannungsfeld miteinander sehen. Denn Gemeinde ist voller Spannungsfelder. Eines der Spannungsfelder ist, was Paulus auch immer wieder verwendet, schon jetzt und noch nicht. Das wird heute auch anklingen, aber das stärkere Spannungsfeld wird heute sein zwischen geistlicher Gemeinschaft und menschlichem Wirken. Was ist denn Gemeinde? Und wenn ihr in der Theologie so eine Linie zieht und diese Spannung mal macht, dann gibt es Gemeinden, die lösen diese Spannung unterschiedlich auf. Und wenn ihr guckt, auf welcher Skala, gibt es Gemeinden, die sind super im Organisatorischen. Aber da fehlt die geistliche Gemeinschaft. Und das wollen wir uns heute miteinander anschauen. Was versteht Paulus, was versteht die Bibel da unter Gemeinde? Wie spielt das denn zusammen? Und ich lade euch ein, da mitzugehen und das mitzuerleben. Und wir steigen dafür ins Kapitel 2 des Epheserbriefes ein. Paulus kommt aus diesem Gebet mit einem gewaltigen Schlussakkord der Fürbitte, dass Gott doch die Augen der Menschen öffnet für das, was er in sie hineingelegt hat. Und gehen in dieses zweite Kapitel, wo er sich Gemeinde noch einmal näher anschaut. Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Schuld. Ihr habt euer Leben entsprechend geführt. Ihr standet ganz unter dem Einfluss der Macht, die diese Weltzeit prägt. Des Herrschers, die das Reich der Luft regiert. Das ist der Geist, der immer noch in den Menschen wirkt, die Gott nicht gehorchen. Wir alle gehörten ja zu diesen Menschen. Denn früher waren wir beherrscht von den Begierden, die aus unseren irdischen Gesinnungen kamen. So folgten wir dem, was diese Gesinnung von uns verlangte und was unserer Erkenntnisfähigkeit entsprach. Damit waren wir unserem ganzen Wesen nach dem Zorn Gottes verfallen und genau wie alle übrigen Menschen. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir doch tot waren aufgrund unserer Übertretung. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist, die Güte, die er uns erweist, weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir doch tot waren aufgrund unserer Übertretung. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus. Die Folie hatte ich schon. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Und es gibt unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Warum Gemeinde? Weil Gott Gemeinde erschaffen hat aus Liebe mit seiner Auferstehungskraft. Das ist der erste Punkt. Und Paulus zeichnet es in diesem auch wieder theologisch sehr, sehr kompakten. Und auch wenn man es so liest, da merkt man, da sind viele große Begriffe, aber auch leider Begriffe, die sich so ein bisschen abgenutzt haben. Wo wir manchmal aufgrund der häufigen Benutzung, des häufigen Hörens, die Tragweite, die Sprengkraft, die Kraft, die eigentlich da drin liegt, nicht mehr wahrnehmen. Aber Paulus zeichnet hier ein sehr drastisches, fatales Bild über die Menschen. Er nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Er sagt nicht, oh ja, Leute, früher habt ihr euch nicht so gut verhalten. Nee, Paulus sagt, ihr wart tot. Tot. Ihr habt gelebt, aber eure Existenz war so ohnmächtig gegenüber den Mächten dieser Welt. Ihr konntet nichts machen. Das ist ja, wenn man einen Menschen sieht, der tot ist, da merkt man, da ist Ohnmacht, da ist nichts mehr, was etwas bewirken kann. Da ist etwas abgeschnitten. Und das beschreibt Paulus, wenn er den Menschen beschreibt, in seinem Grundzustand. Und er macht sehr deutlich, dass das nicht irgendwie bei einigen Menschen ist. Er nimmt sich dort mit hinein. Und das ist etwas, was wir Frommen manchmal vergessen. Paulus schreibt hier als jemand, der die Gesetze der Juden als Pharisäer sehr, 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 sehr gut nicht nur kannte, sondern befolgt hat. Also der hat richtig fromm gelebt. Aber in seinem Rückblick auf sein Leben merkt er, eigentlich war ich tot. Und wenn er das so beschreibt, dann zeigt er, wie ohnmächtig wir Menschen eigentlich sind gegenüber der Kraft der Sünde. Das vergessen wir manchmal, dass die Sünde, die durch den Feind instrumentalisiert wird, eine Macht ist, gegen die wir Menschen machtlos sind. Es gibt keine Waffe auf dieser Welt von uns Menschen, die wir der Sünde und der Kraft des Feindes entgegenhalten können. Und das beschreibt Paulus hier. Ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlung und eurer Schuld. Ihr habt euer Leben entsprechend geführt. Also ihr habt gelebt, aber euer Leben hat kein Leben hervorgebracht. Es hat nur Tod hervorgebracht. Weil da jemand war, ihr standet nämlich unter dem Einfluss der Macht, die diese Weltzeit prägt. Des Herrschers, der das Reich der Luft regiert und er benutzt damit ein typisch jüdisches Bild für den Widersacher, für den Feind. Und wir denken manchmal, oh, ich hatte aber noch nie wirklich eine Begegnung mit dem Teufel oder mit Dämonen. Ich hatte das schon mal, keine angenehme Erfahrung. Aber ich glaube, jeder von euch hatte schon mal eine Begegnung mit der Macht der Sünde und mit dem Einflüstern von Dämonen. Da hat euch jemand verletzt und in euch eine Stimme. Das kannst du dir nicht gefallen lassen. Was ein Idiot. Was erlaubt er sich? Das war so ungerecht. Und das Streitgespräch geht in eurem Inneren weiter, obwohl die Person schon gar nicht mehr da ist. Das ist der Versuch des Feindes, dieses alte Wesen wieder hervorzugraben und zu füttern, wieder zu beleben. Und Paulus macht deutlich, dass ein Mensch, der nicht in dem Herrschaftsgebiet Christi lebt, unter dem Einfluss dieser Macht steht. Und zwar ohnmächtig. Also er kann nichts dagegen tun, er kann sich nicht selbst befreien. Es ist, als ob er in einen Morast gefallen ist. Er kann sich nicht selber bei seinen Haaren herausziehen aus diesem Sumpf. Es ist unmöglich. Und Paulus verwendet hier die unterschiedlichsten Bilder, um das deutlich zu machen. Kein ethisches Handeln, nichts, was wir Menschen machen können, kann uns davon befreien. Wir waren beherrscht. Diese innere Gesinnung hat uns ergriffen. Sie hat wie ein Herrscher, wie ein König über uns geherrscht. Paulus ist klar, dass auch Menschen, die nicht zu Gott gehören, auch mal gute Dinge tun. Aber das Ziel ihres Lebens führt an Gott vorbei. Weil das Wesen des Menschen im Innersten irgendwie schon auf sich selbst gezielt ist. Und so folgten wir dem, was diese Gesinnung von uns verlangte, was unserer Erkenntnisfähigkeit entsprach. Und damit waren wir unserem ganzen Wesen nach dem Zorn Gottes verfallen, genau wie alle übrigen Menschen. Paulus schreibt hier zur Gemeinde, er sagt, erinnert euch, so wart ihr. Erinnert euch, das war mal. Und dann hat Gott eingegriffen. Und dann zeigt er hat uns mit Christus auferweckt und er erinnert an diese Auferstehungsmacht, an das, was Christus gemacht hat, am Kreuz und im leeren Grab, dass da etwas passiert ist, was den Lauf der Geschichte ein für alle Mal verändert hat, wo eine Zeitenwende stattfand, wo nicht mehr der Tod regierte, sondern wo neues Leben möglich war. Und dass Christus das nicht nur für sich gemacht hat, sondern uns die Möglichkeit gibt, mit hineinzutreten in diese Geschichte. Und das geschieht nicht, weil der Mensch denkt, oh, ich werde ein besseres Leben führen, sondern nein, weil ich sterbe mit Christus und Christus mich wieder aufweckt. In dem Moment, in dem ich sage, Jesus, ich kann es nicht allein. Ich brauche dich, um dort hinauszukommen. Du musst mich herausziehen aus diesem Sumpf der Sünde, dieser Existenz, in der ich lebe. Und in dem Moment entsteht Gemeinde. In dem Moment entsteht dieser schöpferische Akt, dass die Auferstehungskraft Gottes in einen Menschen hineinkommt. Und er wird hinzugefügt zu diesem Leib, zu Christus. Er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, kommt in diesen Menschen und er atmet wieder, er lebt. Habt ihr mal jemanden erlebt, der Christ geworden ist, so ganz frisch? Wie begeistert, wie voller Leben diese Menschen sind. Ich bin am 16.02.2001 zum Glauben gekommen. Ich bin jetzt schon länger Christ, als ich kein Christ war. Aber ich erinnere mich und ich mache das jedes Jahr aufs Neue an diesem Tag. Erinnere mich bewusst daran, wie war es, als du kein Christ warst. Wovon wurdest du beherrscht? Vielleicht ist das bei dir so lange her, dass du diesen Unterschied gar nicht mehr kennst, dass es eine Zeit vor Christus gab. Paulus erinnert Gemeinde daran, dass die Schöpfung Gottes ist, aufgrund der Auferstehungskraft und getrieben von einer Liebe und Gnade. So wollte Gott uns für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Gott hat das nicht gemacht, weil er irgendwie Langeweile hatte, sondern weil Gott so bewegt, so verrückt vor Liebe ist, dass er es nicht aushalten konnte, den Menschen dabei zuzusehen. In diese Welt gegangen ist, um die Menschen dort herauszuholen. Und Paulus benutzt hier das Wort Gnade. Und das ist so ein Wort, das hat sich abgenutzt. Das habt ihr vielleicht 1000 Millionen Mal schon gehört oder gesungen. Aber Gnade bedeutet, ein unverdientes Geschenk zu erhalten. Ich hatte das mal gemacht, dass ich jemandem in der Predigt einfach 50 Euro geschenkt habe. Jetzt, ihr geht heute leer aus, das tut mir leid. Aber nach dem Gottesdienst kam die Person zu mir und gab mir das Geschenk wieder. Ich so, nein, warum? Ja, das war ja nur für die Predigt. Ich, nee, ich habe es dir geschenkt. Ja, Quatsch. Das wäre doch nicht nötig. Ich so, ja, das ist der Sinn von Geschenken. Geschenke sind nicht nötig. Geschenke sind unverdient. Und so ist die Liebe Gottes. Sie ist unverdient. Du hast nichts dafür getan. Deine Familie, deine Eltern haben nichts dafür getan, dass du dir die Liebe Gottes verdient hast. Ganz gleich, wie gut du gelebt hast, ganz gleich, wie gut deine Familie gelebt hat, keine Tat der Welt verdient uns die Liebe. Und das unterstreicht Paulus hier sehr, sehr deutlich. Und ich merke, wie schwer es mir immer wieder fällt, dieses Liebesgeschenk Gottes anzunehmen. Und ich predige hier nicht zu euch, ich predige zu mir und zu euch, weil es uns manchmal abhanden kommt, wie wichtig die Gnade ist. Weil das die Grundlage von Gemeinde ist. Gemeinde ist aus Gnade entstanden. Weil Gott in dieser Liebesbewegung der Gnade zu uns Menschen gekommen ist. Und darin zeigt sich seine Liebe. In der Gnade Gottes zeigt sich, wie sehr er uns liebt. Die Liebe ist nicht irgendwas Abstraktes, sondern in der Tat am Kreuz sichtbar und in Handlung greifbare Liebe. Das ist der Grundpfeiler von Gemeinde. Vielleicht ist dir das so ein bisschen abhanden gekommen. Du siehst Gemeinde nicht als eine Schöpfung von Gott, in der seine Auferstehungskraft wirkt, weil es zu sehr menschelt. Die menschlichen Seiten, die menschlichen Fehler, das menschliche Vergehen verdeckt die Auferstehungskraft. Dann schau nicht auf die Menschen. Schau auf Christus. Denn das ist die Wahrheit. Vielleicht ist das, was du wahrnimmst über Gemeinde, und zwar ganz gleich, aus welcher Richtung du kommst, vielleicht ist dir Gemeinde nicht fromm genug, hält sich nicht gut genug an die Regeln. Oder Gemeinde ist total lieblos und unbarmherzig. Und du hast einzelne Leute vielleicht auch jetzt vor Augen. Dann schau weg von diesen Menschen und schau auf Christus. Er hat dich, als du tot warst, ins Leben gerufen und dich eingefügt, dich neu geschaffen. In dem Moment, in dem du Ja zu Christus gesagt hast, hat er aus dir einen neuen Menschen gemacht. Einen Menschen, den der Tod nicht besiegen wird. Du bist nicht mehr länger dem Zorn Gottes ausgesetzt. Du bist nicht mehr Opfer dieser Machenschaften und der Herrschaft dieses Feindes. Das war eines der schlimmsten Sachen, die ich in den letzten Jahren erleben musste. Wie ein Mensch, der dämonisch besessen war, machtlos war. Der machte dieser böse Geist mit einer Person, was er wollte. Und die Person konnte nichts tun. Paulus macht deutlich, wenn die Sünde über unser Leben regiert, ist genau das der Fall. Und das sieht vielleicht nicht irgendwie übermäßig spektakulär aus, aber das Ergebnis ist genauso schlimm. Es bringt Tod. Und darum ist Gemeinde so wichtig, weil in der Gemeinde ist Gnade, Liebe und neues Leben zu finden, weil Christus hier zu finden ist. Weil Gemeinde nicht eine menschliche Organisation ist, sondern weil Gemeinde von Gott geschaffen wurde und weil hier sein Lebensgeist drin ist. Und ich lade dich ein, das neu zu entdecken. Gott, diese Bilder von menschlichen Dingen, die es vielleicht verzerrt haben, hinzubringen und dich darauf einzulassen, dieses Bild neu von ihm zeichnen zu lassen. Und Paulus macht hier sehr, sehr deutlich, und das sind hier 9 Verse, in denen er nur darüber spricht. Also Paulus hat hier irgendwie die Bedeutung für Liebe und Gnade sehr, sehr hoch gesetzt. Und er macht deutlich, das ist das Fundament. Und dann sagt er, es gibt auch gute Werke. Denn gute Werke sind Folge dieses transformierenden Wirkens, dieses Wirkens, und sie transportieren diese Auferstehungskraft, die mich neu gemacht hat, in diese Welt. Ich wiederhole, wenn Gott mir mit seiner Liebe und Gnade begegnet ist, mich verwandelt, mich erneuert, dann sind meine guten Werke etwas, wodurch seine Kraft weiterfließt in diese Welt und sie verändert. Unsere frommen Werke sind nicht Identifikationsmerkmale, sondern sie sind Folge des Handelns Gottes. Das ist ein markanter, wichtiger Unterschied. Denn das führt Paulus in dem nachfolgenden Bericht, den wir jetzt nicht noch lesen, aus. Aber Paulus macht hier einen Gegensatz. Er sagt, früher wart ihr tot aufgrund eurer Verfehlung. Ihr habt etwas gemacht, ihr wart unfähig, etwas Gutes zu tun. Also gut im Sinne von etwas, was diese Lebensmacht Gottes zum Vorschein bringt. Dazu sind wir Menschen nicht in der Lage. Weil die Sünde uns zu etwas führt, was am Ende nicht gut ist. Selbst gute Taten. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die sich ehrenamtlich super engagiert haben. Und oft erlebte ich, dass Menschen, teilweise auch Fromme, nachher standen und eine Belohnung und ein Dankeschön erwarteten. Und dadurch wurde hatten ihre Tat einen Geschmack bekommen. So ein Geschmäckle, sagen die Schwaben. Kein angenehm. Ich habe Menschen erlebt, die auf eine Art und Weise Kaffee gekocht haben oder mir das Essen gebracht haben. In einer Liebe, in der ich Christus gesehen habe. Da floss etwas von dieser Lebensmacht. Erst gestern mit meinem Sohn draußen im Garten am Arbeiten. Stefan weiß, was wir gebaut haben. Und wir waren fertig und einer unserer Söhne hat uns richtig gut mitgeholfen. Und ich ihm noch gesagt, hey, das hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Das fand ich richtig gut. Cool, dass du durchgehalten hast, obwohl es kalt war. Super, ja. Und dann gehen wir rein und dann stellt er sich, wo ist meine Belohnung? Und ich stehe da, oh, okay, jetzt musst du pädagogisch sein. Du predigst morgen genau darüber. Und da habe ich ihm versucht deutlich zu machen, du bist Teil dieser Familie. Deine Arbeit wird nicht entlohnt dadurch, dass ich dich bezahle. Du bist kein Angestellter. Durch die Beziehung zu mir entsteht das automatisch. Guckte mich an und ich merkte, er war nicht so ganz zufrieden mit meiner Antwort. Und vielleicht braucht es auch noch so ein bisschen, aber vielleicht ist es auch etwas, was wir in unserem Christsein neu lernen müssen. Denn Paulus macht deutlich, früher waren wir tot, wir konnten nichts Gutes tun. Und nachher sagt er, aber durch unsere Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen. Er hat uns neu gemacht, er hat uns verwandelt, er hat einen neuen Adam, eine neue Eva aus uns gemacht, dass wir nun das Gute tun. Gute Werke tun. Das hat Gott gemacht. Paulus macht sogar durch, selbst deine guten Werke, die du tust, kommen nicht aus dir. Sie kommen, weil Gott vorher an dir gehandelt hat. Ist ein bisschen frustrierend, oder? Man kann sich gar keinen Orden mehr auf die Schultern knallen. Weil Gnade das durchdringende Merkmal ist. Gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Und diese Passage wird oft früher so verstanden, wie unser Leben entsprechend, ja, wenn ich jetzt Christ bin, muss ich mein Leben entsprechend führen. Das heißt, ich muss Taten machen, die einem Christen entsprechen. Als ich Christ wurde, habe ich mich umgeguckt. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Mir wurde nicht erzählt, was es bedeutet, neu geboren und im Geist neu geboren zu sein, dass ein neuer Geist in mir lebt und dass etwas Neues hervorbringt. Wurde mir nicht erklärt. Ich habe gesagt, oh, du hast dich bekehrt, super, bald wirst du dich taufen lassen und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht, okay, wie verhält sich denn? Also wie führe ich denn ein Leben entsprechend? Und ich habe mir angeguckt, wie leben die denn? Männer tragen Sakkos, Ärmel, Hemden, wenn sie in der Gemeinde sind. Keine kurzen Ärmel in unserer Gemeinde. Nein. Frauen tragen Röcke, Kopftuch. Okay, Identifikationsmerkmale. Man trinkt keinen Alkohol, guckt kein Fernsehen. Okay. Und irgendwann merkte ich, wir haben eigentlich genau dasselbe gemacht wie die Juden. Aber wir haben Beschneidung, Speisevorschriften einfach getauscht und haben Verhaltensweisen als Erkennungsmerkmal für unser Leben gemacht. Ist es gut, weniger Alkohol zu trinken? Ja. Nicht nur für deine Leber. Ist es gut, nüchtern im Geist und im Kopf zu sein? Ist es schlecht, Alkohol überhaupt zu trinken? Nein. Unsere Taten sind nicht unser Identitätsmerkmal. Unsere Taten sind Folge unserer Identität, die Gott in uns geschaffen hat. Nicht die du dir gegeben hast, sondern die Gott dir gegeben hat. Und durch diese Taten entsteht etwas, was Paulus hier andeutet. Er hat uns verändert, damit wir das Gute tun können. Wir können jetzt durch diese Auferstehungskraft etwas tun, was Leben hervorbringt. Und mir ist ein Bild gekommen. Leute, die sich in der Geografie auskennen, erkennen, wo dieses Bild ist. Das ist welcher Fluss? Der Nil. Oh, super. Hohe Allgemeinbildung hier. Und das ist grandios bei dem Nil, dass er so einen grünen Strich vom Weltall aus sehend durch Ägypten hindurchzieht. Da, wo dieser Fluss entlang geht, dort ist Leben. Da, wo Gottes Lebenskraft durch die Gemeinde in diese dunkle und durstende Welt hineingeht, dort ist Leben. Merkt ihr einen Unterschied zu den Kanälen nebenan, zu den Gräben nebenan, die tragen auch Wasser. Aber da ist kein Leben. Erst da oben wieder, Israel und der Jordan. Erst da wieder ein Fluss und Leben. Wir als Gemeinde und als Mitglieder der Gemeinde sind Träger seiner Lebenskraft. Und das Gute, was wir tun, ist im Grunde wie so ein Fluss des Lebens, dieser Schöpferkraft, die in diese Welt hineinkommt. Und dort entsteht Leben. Hesekiel hatte eine Vision, die nachher von Johannes aufgenommen wird in der Offenbarung. Und er schreibt, es wird eine Zeit kommen, da wird aus dem Tempel ein Fluss hervorgehen. Und überall, wo dieser Fluss entlang geht, dort wird Leben entstehen. Menschen werden heil. Die Erkenntnis des Herrn wird da sein. Menschen werden gesund. Das passiert, wenn Gemeinde aus Gnade neu geschaffen wird und durch gute Werke diese Lebenskraft weitergibt an diese Welt. Da entsteht Leben. Dafür sind gute Werke da. Und vielleicht, und das ist die Frage an dich, wie sieht es mit dir aus in Bezug auf deine Werke? Hast du diese Wahrheit vielleicht ersetzt, dass in dem, was du bist, oder vergessen, dass in dem, was du bist, eine überwältigend große Kraft, denn dafür betet Paulus. Das ist die Auferstehung. So beschreibt er diese Auferstehungskraft. Und schließlich, welch überwältigend große Kraft er uns verleiht, die wir zum Glauben gekommen sind. So wie es der Macht und Stärke entspricht, mit der er sein Werk vollbringt. Paulus betet darum, dass wir erkennen, dass diese Macht in uns ist. Epheser 1, Vers 18, 19. Ich habe jetzt nur den 19. Vers. Wenn wir verstehen, dass das darunter gemeint ist, dann wird Jakobus für uns nicht mehr erschreckend, sondern logisch. Denn so ist auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er tot. Also wenn diese Lebensmacht ich im Glauben annehme und in mir speichere, aber sie nicht rausfließt, nicht in diese Welt hinausfließt, dann ist das tot. Es gibt ein Gewässer, das kennt ihr alle, das nach diesem Prinzip funktioniert. Und es heißt auch so, das tote Meer. Es fließt Wasser rein, aber es fließt kein Wasser mehr raus. Und das ist der Tod im Topf, auch für den Glauben. Aber Gemeinde ist so viel mehr. Gemeinde ist ein Werk Gottes, eine Schöpfung Gottes. Und unsere Werke können ein Transportmittel für diese Kraft sein. Jetzt mal Hand aufs Herz. Das musst du mir nicht beantworten, aber beantworte es Gott. Hast du deine guten Taten vielleicht jetzt gemacht, weil es Pflicht ist, weil es so eben, man macht das so in der FEG Extertal. Vielleicht auch deine Mitarbeit. Dass du sagst, ich mache das einfach so. Und du hast diesen Blick verloren, dass in deiner Mitarbeit Gott seine Lebenskraft in diese Welt hinaus schleusen will. Vielleicht hast du aber auch einfach die Schleusen zugemacht und gesagt, ich muss mich mal jetzt um mich kümmern. Ich brauche mehr. Es gibt diese Zeiten, die sind wichtig. Aber wenn du zu lange die Schleusen zuhältst, wird aus deinem Inneren das tote Meer. Ich lade dich ein, dass du das entdeckst. Nicht mit mir, sondern mit Gott. Im Gespräch mit ihm. Mit ihm ringst. Und fragst, vielleicht hast du auch deine Taten als ein Identitätsmerkmal begriffen. Ich tue es, weil ich Christ bin. Das gehört zur Identität. Moslems machen das. Ich habe in Tadschikistan Muslime gefragt. Bist du Moslem? Ja, ich bete regelmäßig. Ich gehe jeden Freitag in die Moschee. Ich gebe meine Almosen. Ich bin beschnitten. Ich fahre nach Mekka. Alles da. Ich sage immer, wie sieht es mit deinem Inneren aus? Wo ist Gewissheit? Nee, keine Gewissheit. Ich mache doch. Darum bin ich. Das Christentum funktioniert so nicht. Das Christentum funktioniert, du machst, weil du bist. Und du bist nicht, weil du machst. Diese Reihenfolge ist elementar. Das ist grundlegend für unseren Glauben. Und Gott hat noch diese Verheißung drin. Wenn du machst, machst du es nicht nur aus deiner Kraft. Wenn du das mit mir zusammen machst, wenn wir in Kooperation sind, du, dann wird meine Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen hat lassen, durch dich in diese Welt fließen. Und jetzt sind wir mitten in dieser Spannung. Warte mal, ich fühle mich aber gar nicht so. Ich bin noch Mensch. Ich bin noch so schwach. Ich kann das doch gar nicht. Und wir sind in dieser Spannung zwischen, bin ich wirklich Gottes Werk? Ist die FEG Extertal wirklich Gottes Schöpfung, wo seine Lebenskraft da ist? Oder sind wir eigentlich nur so ein menschlicher Club, die Jesus toll findet? Weil es menschelt doch so sehr. Auch heute. Es hat gemenschelt. Präsentationsfehler, da waren mal ein paar Worte da. Menschelt. Es kann doch nicht in Gottes Gemeinschaft passieren. Paulus macht hier etwas deutlich. Die Wahrheit, dass wir Geschöpfe Gottes sind, entspringt aus Gnade. Und das ist das Fundament. Und Gottes Liebe und Gnade ist so groß, dass er das Risiko eingeht, mit uns Menschen seine Gemeinde zu bauen. Diese Wahrheit ist grundlegend und wir dürfen sie nicht auflösen, indem wir sagen, nur weil es menschelt, sind wir menschliche Organisationen. oder eine Person gehört nicht mehr dazu. Paulus macht deutlich, nichts, was wir tun, niemand soll stolz auf seine Taten sein, denn wir sind Gottes Werk. Punkt. Auch wenn du dich nicht so fühlst, auch wenn dein Bruder vielleicht sich nicht so verhält, wie du es dir gerade wünschst, wenn er vielleicht lieblos zu dir ist, dann ist er immer noch Gottes Werk. Jemand, für den Christus sein Leben gegeben hat. Auch wenn du dich nicht richtig verhältst, auch wenn du in Sünde gefallen bist, bist du immer noch Gottes Schöpfung. Durch die Zugehörigkeit zu Jesus, nicht auf Grundlage unserer Taten. Aber es braucht Glauben, damit es braucht Werke in diesem Vertrauen, damit Glaube lebt. Und diese Spannung dürfen wir nicht auflösen. Denn wir sind ein Fluss, der diese Gnade transportiert. Und wenn wir aufhören, dann sterben wir. Und das ist bei Flüssen auch so, wenn Flüsse in Bewegung sind, nehmen die Dreck mit. Als es hier so geregnet hat, habt ihr gesehen, wie der Parkplatz aussah? War nicht schön, ne? Weil der Wasser Dreck mitgenommen hat. Das ist bei einem Fluss ganz genauso. Wenn Gottes Kraft mal in unser Leben kommt, dann wird manchmal etwas durchgewirbelt. Und dann kommt auch mal Dreck rein. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist aus Madagaskar. Ich fand dieses Bild so schön, weil das für mich nochmal Gemeinde deutlich machte. Da ist ein Fluss, der in das Land hineinragt. Und Madagaskar, das stellt man sich ja immer so ein bisschen kahl vor, mit Grün. Und durch jede Ader, aber in jeder Ader ist ganz viel Dreck, der mittransportiert wird, der rausgeschwemmt werden muss, genauso wie bei uns. Und wir müssen diese Spannung aushalten, uns immer wieder daran erinnern, wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind eine geistliche Gemeinschaft, das ist unsere Grundlage. Und Gott macht es durch uns Menschen. Er nimmt es in Kauf, dass wir Menschen all unseren Dreck mit hineintragen in diese Welt. Er nimmt es in Kauf. Er hat es nicht nur bei uns in Kauf genommen. Er hat es in Kauf genommen, als er die 12 Apostel berufen hat. Er hat seinen eigenen Verräter berufen. Er hat Petrus berufen. Er hat einen Zolleinnehmer berufen. Er hat Menschen berufen, die immer unvollkommen waren. Weil darin zeigt sich, wie groß seine Auferstehungskraft ist. Und Paulus drückt es so schön aus in einem Vers im 2. Korintherbrief. Er sagt, diesen Schatz, diese Herrlichkeit, diese Kraft hat Gott in irdene Gefäße gepackt. In Gefäße, die leicht kaputt gehen können, die unvollkommen sind. Aber Gott geht das Risiko ein, weil er keine Angst vor unserem Versagen hat. Darum brauchst du es nicht. Die Welt hat es nötig, dass seine Kraft, seine Lebenskraft durch dich, wie mit diesem Fluss, in einem irdenen Gefäß, in einem zerbrechlichen, schwachen Gefäß, wo du vielleicht sagst, ich weiß aber nicht alles. Ja, kein Problem, ich auch nicht. Keiner hier weiß alles. Kann auch nicht alles. Aber wenn wir Gott machen lassen, dann wird er unendlich viel mehr tun, als wir uns ausdenken können. Denn es ist nicht schlimm, dass dieser Schatz in irdenen zerbrechlichen Gefäßen unterwegs ist. Denn so wird deutlich, dass unsere überragende Bedeutung von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Und das ist der Grund, warum wir Gemeinde sind. Gottes Werk und unser Beitrag gehen hier Hand in Hand. Und ich lade dich ein, dass du darauf antwortest. Zunächst einmal vielleicht ganz persönlich für dich, dass du erkennst, wo du vielleicht eine geistliche Realität nicht lebst, wo es nicht ins Leben gegangen ist. Beispielsweise, in dem Moment, in dem du Christ geworden bist, bist du Teil des Leibes Christi geworden. Du bist Teil der Gemeinde, der weltweiten Gemeinde geworden. Das heißt, Gott möchte, dass du in einer Gemeinde zu einem Segenstor wirst, wodurch seine Auferstehungskraft. Das muss nicht unsere Gemeinde sein. Es geht mir nicht darum, jetzt hier Mitglieder anzuwerben. Darum nicht. Ich möchte, dass du eine geistliche Realität lebst. Und nicht diese Spannung einfach auflöst. Eine geistliche Realität leben heißt, wenn du Christ bist, musst du Teil einer Gemeinde sein. Verbindlich. Denn die menschliche Organisation ist die Ausdrucksweise einer geistlichen Wirklichkeit. Und das sehen wir schon in der Apostelgeschichte. Die hatten keine Mitgliederlisten, wie wir das kennen. Die waren dann nicht so organisiert. Aber das Evangelium sucht immer menschliche Ausdrucksweisen einer geistlichen Wahrheit. Wenn du mit einem Menschen verbunden bist, in einer Beziehung lebst, mit einem Partner, dann sagst du ja nicht, ja gut, wir sind innerlich miteinander verbunden. Wir haben da so eine Gemeinschaft. Warum heiraten wir? Warum habe ich dieses Zeichen? Weil es ein weltliches Zeichen für eine geistliche und seelische Verbindung ist, einem Versprechen, das ich gemacht habe. Es ist wichtig, dass wir geistliche Sachen ins Leben tragen. Darum schau, ob du vielleicht an einigen Stellen deine Blockade gesetzt hast. Gott hat dir Gaben gegeben, du bist sein Werk. Wo möchte er dich einsetzen? Auch hier wieder. Natürlich brauchen wir Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Aber frag Gott, frag nicht nur mich, frag Gott. Gott, wo willst du mich haben? Viel Spaß bei dieser Antwort. Das habe ich auch mal gemacht im Abitur. Dann hat er gesagt, ich soll in vollzeitlichen Dienst gehen. Ja, jetzt stehe ich hier. Aber dieses Abenteuer ist unvergleichlich. Ich möchte dir Mut machen, dass du das Geistliche, was du erkannt hast, ins Leben bringst, weil dadurch neues Leben möglich wird. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch die Gnade neu entdeckst. Vielleicht hast du zu sehr die Werke zum Identifikationsmerkmal gemacht. Ich lade dich ein, dass du vielleicht ganz neu erkennst, dass du gerettet bist, nicht aufgrund dessen, was du getan hast, sondern aufgrund der Liebe Gottes. Auch das ist herausfordernd. Und das werden wir heute im Abend mal machen. Genau das ist es. Auch hier wieder. Eine geistliche Wirklichkeit trifft die physische Welt. Mein Bund wird niemals zu Ende gehen. Das ist die geistliche Wirklichkeit. Und sie wird leiblich erfahrbar, indem ihr den Schluck nachher nehmt. Du bist Teil eines Leibes. Es wird spürbar, wenn du das Brot in den Mund nimmst. Es wird greifbar. Ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinde sind. Dass die Herrlichkeit und die Kraft Gottes für die Menschen um uns herum greifbar wird. Seine Liebe und Gnade durch unsere Taten sichtbar. Amen.